Liebe Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass eine Internistin am Schluss sprechen darf. Ich werde versuchen, auf alle diese angerissenen Fragen auch unseren Bezug dazu zu schildern. Es ist vieles schon angesprochen worden. Wir haben in Graz eine große Osteoporoseambulanz, 10.000 Patienten pro Jahr. Wir machen das interdisziplinär und wir haben so viele Leute, dass wir es gar nicht unterbringen. Wir sehen diese Inzidenzzahlen und es ist uns ein großes Anliegen, dass aus unserer internistischen Sicht, aber auch aus physikalischer, radiologischer und natürlich orthopädisch-unfallchirurgischer Sicht zu sehen. Ich habe als erstes einen Fall für Sie hier, eine 42-jährige Patientin, die einen unglaublich schlechten Knochendichtewert hat und eine Wirbelkörperfraktur, die so schmerzhaft war, dass sie deshalb gekommen ist. Es freut mich insofern, weil der Dozent Gaudernack mir vor der Sitzung einen ähnlichen Fall gezeigt hat von einem 44-jährigen Patienten mit unglaublich schlechter Knochendichte, wo wir uns fragen, wie kommt der dazu, was machen wir mit dem? Sie sehen nicht nur, dass das schlecht ist. Ich würde an dieser Stelle auch einflechten wollen, dass die Knochendichtemessung etwas Interessantes ist, dass es aber nicht die gesamte Osteoporose erklärt und auch nicht die Therapie zur Gänze, dass diese Patientin viele Zusatzfaktoren hat. Und da dient schon dieses internistische Differentialdiagnostik. Sie sehen, die Patientin hat eine Bulimie, ist ganz dünn. Sie hat Mutter und Tante mit Frakturen. Sie hat eine schwere Laktoseintoleranz und sie hat eine ganz kurze Östrogenphase gehabt. Wir werden ganz am Schluss noch einmal darauf zurückkommen. Vielleicht können Sie sich dann schon selber ein Bild machen, was man mit der Dame tun soll. Die Osteoporose ist komplex, das haben wir jetzt schon gesehen. Was wir hier alle wirklich als wichtigstes Agens finden, ist die Fraktur, die natürlich aus ganz vielen Risikofaktoren besteht. Es ist unmöglich, vor allem in der Kürze der Zeit, das zu sagen. Vieles ist genetisch, wir machen in Graz sehr viele genetische Untersuchungen dazu. Also es gibt natürlich dann Zuschärfungen, wo wir Leute identifizieren können, die eine Fraktur sicher kriegen können. Es gibt Umweltfaktoren, so wie Sie da bei dieser Dame gesehen haben, von der Menarche bis zur frühen Menopause und von der kalziumreichen oder laktosearmen Diät angefangen. Was bei ihr zutrifft, sind viele dieser hier etwas heller geschriebenen Risikofaktoren, die Knochendichte unabhängig sind. Und Sie sehen hier wieder, in meinem Bericht wird nicht viel von Knochendichte-Messung die Rede sein, denn es gibt auch unabhängige Faktoren, die trotzdem zu einer Fraktur führen, denn es sprechen sich ja nicht nur die osteoporotischen Frauen die Knochen, sondern auch die, die nach der WHO-T-Score-Definition eine gute Knochendichte haben. Leider. Und das sind in jedem Fall, in jeder Gruppe 25%. Das ist dieser FRAX-Score. Ich zeige Ihnen einmal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es gibt seit 2009 auch die österreichischen Daten dazu. Das ist ein Calculation-Tool aus Sheffield. Der Professor John Keynes hat sich damit sehr bemüht. Es sind nicht alle Risikofaktoren drinnen. Das heißt, ich würde das als Tool verwenden, aber Sie sehen hier ganz klein geschrieben viele verschiedene Punkte: Rauchen, Nichtrauchen, Glukokortikoide, etwas anderes. Das ist ganz wichtig, aber es ist sicher nicht die ganze Erklärung. Es gibt ganz viele Ursachen für sekundäre Osteoporosen. Man muss nur genau genug schauen. Das ist die erste wichtige Botschaft für Sie. Zweitens, ganz ein wichtiger Punkt, der heute noch nicht angesprochen worden ist, es führen viele Faktoren zur Knochenformation, zur Bildung des Knochens, viele Faktoren zur Knochenresorption. Alle diese Faktoren, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte, machen sozusagen eine Bildung des Knochens oder einen Abbau. Und wir sind in der Lage, ich leite das Labor in Graz, diese Faktoren zu bestimmen. Es gibt Abbau- und Anbaumarker. Das heißt, ich kann von diesen Stoffwechselprodukten im Serum ganz genau und gut validiert mittlerweile nach vielen Jahren der Forschung bestimmen, was davon im Blut herumschwimmt. Das sind zum Beispiel diese berühmten Crosslabs, das ist die tartratresistente saure Phosphatase TRAB5B. Warum brauche ich das, ohne das genau erklären zu wollen? Ich kann Therapieeffekte der Resorptionsmarker innerhalb von 1 bis 3 Tagen, manchmal schon nach Stunden sehen. Das trifft jetzt nicht nur für das alte Bamidronat zu, sondern auch für alle anderen Bisphosphonate. Das heißt, ich sehe in kurzer Zeit, nimmt das der Patient oder die Patientin und man hat es eine Auswirkung im Knochenstoffwechsel. Das heißt, ich spare mir die ganze DEXA-Messung, weil das kann ich erst in 2 Jahren machen. Ich sehe am 3. Tag oder für mehr als nach einem Monat, kommt das dort an, wo es hin soll oder nicht. Andersherum, es gibt Aufbaumarker, Formationsmarker, Osteokalzin, alkalische Phosphatase für den Knochen, spezifisch das Procollagen vom Typ 1. Bitte nicht merken, es sind ganz spezielle Dinge, die auch nicht in allen Labors gemacht werden, aber wir sehen bei Formationsmarkern und bei osteoanabole Medikation erwarten wir das, einen deutlichen Anstieg innerhalb ganz kurzer Zeit. Das heißt, wir können sehen, ob bei der Patientin, bei den Patienten das ankommt oder nicht. Also, nächste Take-Home-Message, Therapieerfolg, aber auch die Compliance der Patientinnen und Patienten kann im Labor abgeschätzt werden und gemessen werden. Darauf komme ich noch. Denn inzwischen noch ein ganz kurzes Stück. Sie wissen vielleicht, dass die Grazer sich enorm mit dem Vitamin D beschäftigen. Wir machen zurzeit 20.000 Bestimmungen von Vitamin D pro Jahr. Die Calciotrope-Achse mit Vitamin D-Parathormon ist enorm wichtig. Das 25-Hydroxyvitamin D, zu dem auch in Kürze ein eigenes Heft herauskommen wird, ist die Speicherform und das Wichtigste in diesem ganzen Ablauf. Das 1,25, das wir noch im Studium gelernt haben, das so toll ist und alle Wirkungen macht, das ist cool und gut, aber dieses ist 10.000 Mal mehr im Serum vorhanden und hat auch seine genomischen und nicht genomischen Wirkungen. Der Gegenspieler, das Parathormon, das sozusagen diese Regulation über den Calciumspiegel macht, ist wichtig, wird auch in Graz gemessen, ist sicher informativ, aber das ist das, was wichtig ist. Es gab zu diesem Plasmaspiegel von dem Vitamin D früher große Befürchtungen, dass nämlich ein höherer Spiegel toxisch ist. Das ist nicht der Fall, es ist ein internationaler Konsens, dass von diesem Normbereich nach oben es eine ganz große Abweichung gibt, bevor diesen Patientinnen und Patienten irgendwas passiert. Was neu ist, ist, dass Patientinnen und Patienten unter 30 Nanogramm pro Milliliter, und ich wette, dass mindestens die Hälfte von uns in diesem Raum das hat, eine Insuffizienz des Vitamin Ds hat oder sogar schon eine Defizienz. Früher Rachitis, englische Krankheit etc. genannt. Wie schaffen wir das, einen Patienten, eine Patientin aus diesem Defizit herauszuholen? Man muss sich vorstellen, dass die Einheit von 400 Einheiten, das ist das, was wir so in den Empfehlungen auch haben, den einen Anstieg von 4 Nanogramm nur bewirkt. Das heißt, wenn ich jemanden von 10 auf 40 holen will, dann muss ich dem unglaublich viel Vitamin D geben und das ist auch nicht toxisch. Wir machen das in Graz so, dass wir über 2 Monate eine Dosis von etwa 10 Tropfen Olivit täglich geben. Das kann man auch wöchentlich geben als Kumulationsdosis, man kann es monatlich geben als Kumulationsdosis, damit diese Patienten wenigstens in den halbwegs gesunden Bereich kommen. Zur eigentlichen pharmakologischen Therapie, die Sie wahrscheinlich von mir erwarten, hat es mich sehr gefreut, dass meine Vorrednerinnen und Trainerinnen schon gesagt, über die nicht-medikamentöse Intervention gesprochen haben, weil das ist absolut wichtig und absolut essentiell. Bei der pharmakologischen Therapie gibt es natürlich jetzt die von Ihnen bereits gekannten Player, dazu aber noch 2 Vorbemerkungen. Auch das bezieht sich darauf, dass von 100% Osteoporose-Patientinnen und Patienten nur 25% maximal behandelt werden. Das ist das, was Dozent Garonak schon gesagt hat und die Vorredner. Eine sehr gründliche Studie aus Deutschland mit genauen Patientenerhebungen, wie viele Osteoporose-Patientinnen und Patienten bekommen welche Therapie. Analgetika kriegen 90%. Super, perfekt, wollen wir. Niemand soll Schmerzen leiden, aber vom Calcium-Vitamin D angefangen bis zu den Anabolika sind das nur 22%, deckt sich ganz genau mit dem, was Sie vorher gesehen haben. Also die richtige, unter Anführungszeichen, spezifische Osteoporose-Therapie passiert bei einem Viertel maximal. Zweiter wichtige Vorbemerkung zu der pharmakologischen Therapie, was machen denn die Patientinnen und Patienten damit? Nehmen die das ein oder nicht? Kennen Sie Ihre Patienten? Nehmen die das ein? Nehmen die die Calcium-Tabletten? Jein, möchte ich sagen, vorsichtig formuliert. Ja. Sie sehen hier die Monate der Persistenz und Sie sehen, wie schnell die Leute das irgendwo ins Kastel stecken und dort ist es dann weg oder beim Fenster rausschmeißen oder der Nachbarin geben. Das heißt, alles, was täglich, wöchentlich, von mir aus auch alles, was nicht intravenös ist oder was sonst irgendwie appliziert wird, das hat einen ganz starken Abfall schon nach 2-3 Monaten, wenn das nicht mehr so interessant ist. Warum? Wir kennen unsere Patientinnen und Patienten, die Persönlichkeit ist sicher mit drinnen, das Verständnis, der Leidensdruck, wenn es dann besser geht, nimm es dann halt nicht mehr. Die Beziehung zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patienten, Art der Therapie, die erforderliche Verhaltensänderung, ich muss etwas anderes tun, der Glaube an die Wirksamkeit der Medikamente oder was die Nachbarin oder der Nachbar zu dem Medikament sagt und die Einnahme anderer Medikamente. Gerade diese Zielgruppe hat ja 20 andere Medikamente, die interferieren. Was passiert, wenn jemand nur 50% von etwas einnimmt? Das Frakturrisiko ist gleich hoch, als ob er nichts nehmen würde. Das muss man sich mal überlegen. Und erst wenn die Compliance höher wird, dann hat man eine auch nicht hundertprozentige, aber eine deutliche Frakturverminderung zu erwarten. Das ist ganz wichtig zu wissen. 50% ist gleich wie nichts. Wie können wir darauf reagieren? Wir können unseren Patientinnen und Patienten sagen, wir messen das im Serum und wir wissen, ob sie das kriegen oder nicht. Da gibt es ganz genaue Kriterien dazu. Die eigentlichen Player, die ich schon angekündigt habe, sind die Knochenanabolika, Parathormon und Strontiumranulat und seine Analoga, Knochenresorptionshemmer, die berühmten Bisphosphonate, Östrogene, Serums, Calcitonin und so weiter, Strontiumranulat. Calcitonin, ein Tier, wurde lange Zeit in mühsamen Applikationen gespritzt, subkutan, geschnupft, was auch immer. Es gibt einige interessante Dinge dazu, die Trabekel betreffen, gerade was Professor Holzer gesagt hat. Allerdings ist es für die schwere Osteoporose, und das war meine Aufgabe heute, nicht wirklich ein Player. Gonadale Hormone, Sie kennen alle die Riesenstreiterei, die seit Jahren läuft. Soll man jetzt Hormone nehmen oder nicht? Die WHI-Studie hat gezeigt, dass eine Linderung der vegetativen Symptomatik gut ist, wünsche ich jeder postmenopausalen Person. Kolonkarzinomrisiko reduziert. Für den Knochen gibt es tatsächlich unglaublich positive Ergebnisse, nur ist insgesamt die Therapie peroral eigentlich out. Was neu ist und was ich unbedingt deponieren möchte, ist eine niedrig dosierte transdermale Östrogen- auch Gestagentherapie, die von den Patientinnen auch deshalb besser vertragen wird, weil sie nicht den First-Pass-Effekt über die Leber hat. Das ist so ähnlich, wie wenn die Ovarien das noch selber machen. Und das steuert im Körper ganz, ganz viele positive Dinge, so wie auch bei der Adipositas die Aromatisierung der Östrogene eigentlich ein deutlich positiver Effekt ist, wenn jemand etwas stärker als 25 Body Mass Index ist. SERMs, selektive Östrogenrezeptormodulatoren, ein Bild, wirken ähnlich auf den Knochen wie die Östrogene selbst, wirken auch auf die Brust in einer Verminderung des Mammakarzinomsrisikos und kardiovaskulär sehr positiv, müssen täglich eingenommen werden und sind in nicht jeder Lebensphase sinnvoll, wie wir später sehen werden. Wichtiges Kapitel Bisphosphonate, Sie kennen die alle, eine Riesengruppe immer mit diesem PCP-Gerüst, hier vom ersten bis zu den allerletzten Entwicklungen. Was machen Sie? Sie reduzieren tatsächlich die Frakturen-Effizienz, das ist ein perorales hier zu sehen. Sie sehen, dass sogar ein schwieriger Osteoporosen, nämlich glukokortikoid-induzierte Osteoporosen, um 70-80% reduziert werden und dass man 9, bei Männern sogar nur 5 Leute behandeln muss, um eine Fraktur zu verhindern. Ist ja an sich genial. Es gibt Leute, die das nicht oral vertragen, wie Sie alle wissen, die also da Schwierigkeiten bekommen. Es gibt ganz genaue Indikationen, wann jemand ein intravenöses Bisphosphonat bekommt. Das ist in Österreich sehr genau vorgeschrieben. Auch das Intravenöse, da gibt es also 2 davon, das einmal im Jahr für die Osteoporose vorgeschriebene hat in der Horizon-Studie auch ähnlich gute Effekte gehabt über lange Zeit. Ist wichtig, ist ganz besonders auch in deiner onkologischen Indikation wichtig. Es hat allerdings auch ein bisschen Nebeneffekte. Die Nebenwirkungen, die wir sehr häufig sehen, sind etwa 20% in so Flu-like-Syndrome, grippeartige Symptome, wo die Leute ziemliche Gelenkschmerzen bekommen können. Muss nicht sein, verschwindet auch bei den weiteren Infusionen. Wir machen immer darauf aufmerksam, damit die Leute sich nicht wundern. Aber das war gestern im Nature Endocrinology. Es gibt mehrere Probleme über die Langzeitwirkung. Also gibt es Microcracks, gibt es Kieferosteonarkosen. Sie kennen die Diskussion, ich kann in der Kürze der Zeit nicht darauf eingehen. Frozen Bone, das ist ein Giant Osteoblast von Randolph Weinstein gefunden und im New England Journal diese Woche publiziert. Wir wissen noch nicht genau, was das wird. Strontiummarmelat, ein wichtiger Player, hat einen dualen Wirkmechanismus, nämlich Knochenresorption vermindert, also der Abbau wird gehemmt, der Aufbau wird gefördert. Mittlerweile weiß man auch den genauen Mechanismus über das Osteopodagerin und den Schutz des Abbaus des Knochens. In vielen Studien hat sich sogar bei Hochrisikopatienten eine sehr positive Wirkung herausgestellt, ist also ein wichtiges Element bei Personen, die Bisphosphonate nicht vertragen können. Auch hier sehen Sie eine relative Risikoreduktion, auch mit Langzeiteffekt in der SOTI-Studie, ist also absolut etwas, was man überlegen soll. Parathormon 1,34 und 1,84 gibt es in Österreich zweifach, das ist also das entspricht eher dem Original, das ist das Analogon. Sie sehen hier, dass die Grenzen der Therapie dann liegen, wenn wir den Trabekel nicht mehr verdicken können, sondern einen echten Kontinuitätsverlust haben, wenn die Spongiose also gebrochen ist, dann können wir mit einer Osteoanabolentherapie in jedem Fall das Aussprießen von neuen Osteoblasten und Knochenbällchen versuchen. Auf die Knochendichte wirkt es gut, das ist der Surrogatparameter, der uns sozusagen sagt, es tut sich was im Knochen. Sie sehen hier die Anstiege schon nach kurzer Zeit, nach 3 Monaten schon signifikant. Sie sehen hier, dass die Knochendichte sich ändert, auch wenn man vorher Bisphosphonate erhalten hat. Viele unserer Patienten sind bereits auf der Bisphosphonat-Schiene. Wir mussten also wissen, was passiert mit denen, nachdem man sie auf ein osteanaboles Medikament umgestellt hat. Wir haben das voriges Jahr publiziert. Das heißt, es funktionieren die Anstiege und man kann das auch ganz gut erhalten über viele Monate. Wichtig ist bei der schweren Osteoporose, das war das Thema, dass die Wirbelfrakturen in ähnlicher Weise vermindert werden und dass wir sozusagen ganz gute Verminderungen auch von schweren und multiplen Wirbelkörperfrakturen haben. Das ist das, was sozusagen nach der Kyphoplastie, Vertebroplastie passiert. Mit diesen Leuten muss was passieren, sonst tritt das nächste Mal wieder eine Fraktur auf. Was auch schon angesprochen worden ist, man kann Rückenschmerzen unter dieser Therapie deutlich senken. Das war ein Nebeneffekt dieser groß angelegten Studie, sodass wir davon ausgehen, dass diese Patienten die Therapie nicht nur gerne nehmen, auch wenn sie subkutan gespritzt werden muss täglich, sondern dass sie auch wesentlich davon profitieren, weil die Schmerzen einfach besser werden. Auch analog zum vorigen, Glukokortikoid-induzierte Osteoporose ist definitionsgemäß eine schwere Osteoporose aufgrund der sekundären Struktur. Hier nimmt gegenüber einem oralen Bisphosphonat auch das Parathormon 1,34 wieder eine deutlich schönere Kurve ein. Über die Frakturen konnte man in diesem Fall jetzt nicht ausführlich schreiben, weil das zu wenige Fallzahlen waren. Zusammenfassend, ich bin da am Ende der Ausführungen, ich möchte gerne Ihnen mitteilen, dass sekundäre Osteoporose etwas ist, was man sehen muss, dass man die Leute nicht mit teuren Dingen behandelt und sie haben in Wirklichkeit eine Laktoseintoleranz oder einen Vitamin-D-Mangel, Punkt 1. Punkt 2, es gibt Laborwerte, die sicher sind, mit denen man sehr gut die Patienten nachvollziehen kann, ohne dass man pausenlos Dexa misst. Und das Dritte ist, dass wir natürlich zur Studienlage der Frakturen in Österreich einen ganz guten Konsens haben, was wir davon evidenzbasiert annehmen können und was nicht. Und mein Abschlussbild, jetzt ist es wieder etwas vergrößert, ist, wann und in welchem Alter soll ich denn was geben? Man würde insbesondere hier für Frauen Hormonersatztherapie ja nicht auf Nimmerwiedersehen bis zum 90. Lebensjahr geben, sondern hier eine Phase der SERMs einleiten. Man würde Bisphosphonat je nach Indikation High Turnover oder Low Turnover und Strontiumgranulat geben. Parathormon bezieht sich auf alle diese Patienten. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist die Therapieoption bei dieser jungen Patientin, was würden Sie da machen? Wir haben hier diese Risikofaktoren, das heißt, wir schlagen vor, dass man die Bulimie, alles was an Malnutrition ist, mit Calcium-Vitamin-D-Proteinen versorgt, dass man natürlich ein orthopädisches Konsil macht, um zu wissen, was man mit der Wirbelsäule tun, dann die Patientin einer Rehabilitation und dann, wenn sie soweit ist, einem Sport zuführt, damit die Muskulatur nicht schlecht ist, eine laktosefreie Ernährung und, wenn sie so früh in die Menopause gekommen ist, eine Hormonersatztherapie macht. Aber, und das ist die eigentliche pharmakologische Therapie, diese junge Frau hat verdient, dass sie ein anaboles Medikament bekommt, weil ein Bisphosphonat kann in dem Alter eigentlich nicht geben mit den Daten von dieser Woche. Ich darf mich damit bedanken und Ihnen zeigen, dass wir in Graz ungefähr 170 Leute sind, die sich jetzt routinemäßig oder forschungsmäßig damit beschäftigen. Danke vielmals.